Hallo und herzlich willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Mein heutiger Gast war gerade in einer wundervollen neuen TV-Show zu sehen. Dein perfekter Hund. Heute darf ich sie hier im Podcast kennenlernen und darauf freue ich mich unendlich doll. Ich danke dir so sehr für deine Zeit und all deine Worte, die du uns jetzt in deiner Folge hier schenken wirst. Daher an dieser Stelle einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, Conny Sporer. Hi Conny.
Hi, grüß dich.
Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst und dass du hier bei uns im Podcast bist und bin sehr gespannt auf alles, was jetzt folgt.
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin auch sehr neugierig.
Sehr, sehr gern. Womit starten wir? In meiner Wahrnehmung bist du einmal sehr stark im TV unterwegs und einmal sehr stark, wenn ich Facebook oder Instagram aufmache, in einer Online-Hundeschule. Das sind so die beiden Themenfelder, wo du richtig präsent bei mir bist.
Okay, das ist spannend zu hören. Ich kann das natürlich selber immer nicht so einschätzen, weil ich es natürlich ja alles irgendwie mit bestem Wissen und Gewissen betreue. Aber natürlich so als Rückmeldung finde ich das schon ganz spannend, ja. Ich habe tatsächlich ein größeres Portfolio. Also in letzter Zeit war eben Dein perfekter Hund, diese neue Sendung auf RTL, sehr präsent. Und das ist auch gut so. Das war ein total schönes Format, für das wir über ein Jahr gebraucht haben und gedreht haben. Und jetzt kam es raus. Also die letzte Folge ist ja erst vor kurzem gelaufen und es war auch total erfolgreich. Insofern rundum gelungen. Ob es wirklich weitergeht, wissen wir noch nicht. Aber ich bin jetzt erstmal zuversichtlich.
Ach, krass.
Ja.
Ich muss gestehen, ich habe es geliebt. Ich fand es richtig gut, ich fand die Idee dahinter richtig gut und ich finde, ihr habt es großartig umgesetzt.
Dankeschön. Ja, also es ist jetzt gar nicht so, fand mir es gut oder schlecht. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass es gut war. Es ist einfach nur mit TV so, dass es natürlich immer in die Programmplanung passen muss, sie dann oft schon lange steht. Geld spielt natürlich eine Rolle. Wir haben natürlich einfach ein bisschen mehr Geld gebraucht, als Budget da war, wie das halt so ist. Aber ich würde mich freuen, wenn es da eine Einigung gibt. Ich glaube, es ist im Interesse aller.
Cool. Was war dein emotionalster Moment während der Aufnahmen?
Emotional war immer die Hundeübergabe, also das quasi erste Kennenlernen so. Also es war ja noch nicht die finale Übergabe, sondern das erste Kennenlernen. Und irgendwie war das, hat sich das, also war das für mich immer so. Ich fühle die Hunde dann in dem Moment so schutzlos und denke, ich bin gerade so deren einziger Fels in der Brandung und die wissen überhaupt nicht, was da gerade passiert. Und jetzt kommen die in ihre neue Familie. Ich habe schon wieder gerade Gänsehaut, wenn ich drüber erzähle. Und gleichzeitig ist es ja aber auch für die Familie was total Großes. Und das war immer so ein bisschen wie, bei hier ist ihr Herzblatt. und immer so ein bisschen wie eine Hochzeit tatsächlich, weil wir ja da oft dann so einen Weg entlang gelaufen sind und dann geht einem alles nochmal durch den Kopf und teilweise ja auch, wo man die Hunde dann hergeholt hat und wie es denen vorher ging und dass sie jetzt halt im besten Fall einfach ein tolles Zuhause kriegen und das war einfach immer super emotional, ja.
Super spannend und ich fühle es zu 100%. Wir haben neulich eine Folge aufgenommen, da wurde ich ein bisschen überrascht und sollte die drei emotionalsten Momente in meinem Leben mit dem Hund erzählen. Mhm. Und auf Platz 3 habe ich dann eigentlich das Emotionalste erzählt, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, ob ich wirklich so tief und persönlich da reingehen möchte und habe es dann doch gemacht und habe von einer Situation berichtet, wo ich zwei Hunde auf einem Parkplatz übergeben bekommen habe, weil die Halterin die nicht mehr halten kann. Und ich habe sie dann weitergebracht zu einer Tierschutzorganisation, mit denen ich lange schon zusammenarbeite. Und genau das, was du gerade gesagt hast, waren meine Worte. Diese Hunde sind uns zu 100% ausgeliefert in einem Moment, in dem sie nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und du kannst nichts machen, außer ihnen zu sagen, vertrau mir mal 10 Sekunden, so mehr kann ich nicht von dir verlangen. Ich verspreche dir, es wird gut. Und du musst mir glauben, weil ich kann dir nicht mehr geben als das, was ich dir gerade sage.
Ja, also es ist exakt das. Ich glaube halt, dass wir auch vielleicht ein bisschen zu viel rein vermenschlichen, weil der Hund vielleicht in dem Moment ja gar nicht so viel denkt. Ja. Ne? Aber es ist ja eben, es geht ja auch nicht so sehr jetzt darum, in dem Moment, was der Hund denkt, sondern du hast ja gefragt, was so mein emotionalster Moment war. Und das ist wirklich, würde ich zu 100% unterschreiben. Das ist genau das, was man halt dann fühlt, ja.
Hast du über die Dreharbeiten hinaus Kontakt zu den Hunden und deren Besitzer gehalten?
Zu eigentlich allen. Also außer da, wo es nicht geklappt hat, habe ich wirklich ganz, ganz viel regelmäßigen Kontakt. Und mir ist das auch total wichtig. Einerseits natürlich, weil ich irgendwie auch gerne immer helfe, wenn irgendwas nicht laufen sollte. Aber ich finde es einfach auch so, so wichtig im Leben, dass man dann einfach auch hört, wenn es gut läuft. Ich meine, das kennst du ja eh auch aus dem Beruf, dass man oft halt nur in Kontakt ist, wenn Dinge nicht so gut laufen. Und ich halte halt immer alle Kundinnen und Kunden und eben auch die ProtagonistInnen da total an, eben mir Fotos zu schicken und so, weil ich das so schön finde, dann diese Happy Ends einfach, ja.
Ist das so ein bisschen dein Antrieb und der Grund, wofür du es machst dann, um diese guten Momente auch zu bekommen?
Ja, also ich finde eh, ich denke das so oft, dass ich halt eigentlich als Dienstleisterin gar nicht so richtig bin, weil ich immer sehr gerne so ein Endprodukt habe. Also ich liebe das irgendwie quasi was in der Hand zu haben, deswegen habe ich dann auch ja irgendwann mit dem Schreiben begonnen oder letztlich auch mit der Sendung ist es ja auch so, dass man dann ein fertiges Produkt hat. Und ich finde das manchmal ein bisschen unbefriedigend im Dienstleistungsbereich, dass man halt was mitgibt und natürlich gibt es dann schöne Momente und Ergebnisse, aber es ist halt echt manchmal, irgendwie kann man nichts anfassen. Und solche Rückmeldungen und Fotos und Videos und so sind für mich total viel wert und ich habe echt auch Ordner, wo ich mir das Ganze reinspeichere und immer wieder, wenn es mal schlecht geht oder so, auch immer wieder reinschaue, weil das einfach mir total gut tut und ja, letztendlich eine Bestätigung ist dafür, was man halt macht.
Cool. Jetzt haben wir quasi ganz hinten angefangen, im Sinne von der Sache, die ganz kürzlich passiert ist. Lass uns, wenn du magst, mal gerne ganz an den Anfang gehen.
Ja.
Wie fing dein Kontakt zu Hunden an in deinem Leben?
Ja, also es gab traurigerweise eigentlich recht wenig Kontakt, weil mein Bruder immer ganz stark Asthmatiker war und ich halt nie Hunde haben durfte. Und irgendwie, meine Mama hatte immer Angst vor Hunden, mein Papa war aber ein großer Hundefreund und hatte auch immer Hunde. Und irgendwie, glaube ich, kam über den diese Prägung zur Hundeliebe. Und es war für mich wirklich die Hölle. Ich wollte einfach mein ganzes Leben einen Hund haben und ich hatte immer nur Fische und Schildkröten und sowas, die alle keine Haare hatten. Und es war halt aber nie so befriedigend. Und ja, und dann zog der Bruder aus, also um das kurz zu machen und wirklich 3 Tage später war ich, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt, habe ich dann in einem Tierschutzverein angerufen und quasi 3 Tage später stand dann mit ziemlicher Überzeugungsarbeit an meine Eltern der erste Hund vor der Tür. Und so kam es dann halt dazu. Ich habe natürlich dann über die Jahre hinweg auch unglaublich viel falsch gemacht. Ich meine, ich war noch ein Kind. Ich war noch jünger. Ich muss 13 gewesen sein, ehrlich gesagt. Genau. Und dann habe ich halt wirklich auch so alles durchgemacht, was man halt macht. So Schäferhundplatz, Kettenhalsband, ordentlich rucken. Und irgendwie hat sich das halt immer schon falsch angefühlt. Aber es war einfach überhaupt kein Bewusstsein dafür, wie man es besser macht. Dann war ich ein Kind und habe halt natürlich auf die vermeintlichen Experten gehört. Und irgendwann hat mir dann, ich glaube, das war dann mit meinem Papa auf der Couch, dann kam mal Couch für alle Fälle. Das war damals das erste Format mit Martin im WDR. Das war das erste, überhaupt eins der ersten Coaching-Formate im Übrigen. Und da habe ich dann irgendwie so gesehen, okay, es geht dann irgendwie auch anders. Also man kann Hundetraining auch anders machen. Und ja, wieder vorgespult ein paar Jahre später war ich dann so beruflich in einer Veränderungsphase. Also ich habe ganz ordentlich Ausbildung gemacht und Abi und studiert und so. Und dann ging es halt, also da habe ich auch ganz normal gearbeitet im Angestelltenverhältnis. Und dann habe ich halt so gedacht, das kann es einfach nicht sein. Also ich bin froh und dankbar über alle Erfahrungen, aber ich konnte mich halt überhaupt nicht verwirklichen da. Und dann habe ich eben diese Ausbildung begonnen und habe halt gesehen, dass es da in Österreich noch gar keinen Standort gibt. Und das war natürlich ein großes Risiko. Ich war damals, glaube ich, 24. Und ja, und hab's dann aber getan. Also ich habe dann, weiß ich noch genau, mir das alles ausgerechnet. Also ich war ja auch die erste Selbstständige so in meiner engeren Familie und kannte mich da überhaupt nicht aus, ne? Aber ich habe mich da so reingesteigert und quasi jede eigene Statistik so lange gefälscht, bis die Zahlen dann gepasst haben. Und dann habe ich es halt durchgezogen. So die Mama angepumpt, um ein bisschen Geld fürs Studium. Also war ja gar nicht so wenig damals. Aber ja, also eine Entscheidung, die ich halt bis heute wirklich keine einzige Sekunde bereuen würde. Es war total richtig.
Ich fühle es total, weil es bei mir genauso war. So eine Excel-Liste und du hast einfach so lange die Zahlen geändert, bis du dachtest, ja, jetzt müsste es gehen. So mache ich es.
Ganz genau. Ja, genau so. Es war genau diese Excel-Liste. Ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo.
Großartig.
Aber ich muss sagen, auch aus heutiger Sicht ist diese Liste auch gesprengt und das möchte ich auch dazu sagen. Also es ist halt einfach auch so schön. Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen mit meiner Rastlosigkeit und Umtriebigkeit zu tun, dass ich, wie du schon kurz angeschnitten hast, einfach auch ein paar verschiedene Bereiche habe, auf denen ich mich bewege, aber alle rund ums Thema Hund. Und es macht halt irrsinnig viel Freude. Also von daher, ja, richtige Entscheidung.
Woher kam der Mut damals, genau diesen Weg zu gehen und diese Ausbildung zu machen? Als Erste in Österreich, obwohl man ein gutes Angestelltenverhältnis hat.
Ja, also ich glaube, das ist eine gute Frage. Der Mut kam eher aus diesem, aus einem wirklich eigenen Antrieb. Ich will das unbedingt und wenn ich das jetzt nicht mache, dann würde ich mich, glaube ich, wahnsinnig drüber ärgern irgendwann. Und vielleicht ist ja auch, also weil es ja auch eine so ein Markenlizenzkonzept dahinter gibt, habe ich so gedacht, vielleicht gibt es auch dann jemand anderen, der es macht und das möchte ich natürlich auch nicht irgendwie verpassen und ich glaube, daher kam es. Aber es war schon so eine der mutigsten Entscheidungen, denke ich. Also ich habe im Nachhinein wahrscheinlich viel mutigere Entscheidungen noch getroffen, aber für damals und diese Veränderung war es schon recht groß, ja.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du deine Ausbildung gemacht und dann ist man irgendwann damit fertig, eröffnet so seine eigene Hundeschule. In seiner Welt schließt man da so gedanklich die Tore auf und ab heute geht es los und dann?
Naja, so genau, die Tore waren es ja gar nicht, weil ich hatte ja gar kein Tor.
Deswegen sage ich gedanklich, ja. Ich hatte auch keins.
Genau, ich hatte halt ein Auto und eine Schleppleine. Und das ist aber, muss man auch dazu betonen, weil ich meine, ich finde ja auch schön, wenn dieser Podcast auch so ein Mutmacher ist für manche. Das ist ja auch wirklich toll an dem Beruf, weil man halt echt nicht viel Startkapital braucht. Also für die Ausbildung natürlich. Aber dann ist es halt, also man muss irgendwie keine teure Miete bezahlen, man muss keine teuren Geräte kaufen, um starten zu können, sondern es geht eigentlich relativ simpel los. Und ja, so war das dann auch, genau. Ich habe dann begonnen und war aber zu dem Zeitpunkt noch, ich glaube, ich habe da schon runter reduziert auf 30 Stunden, aber ich war halt noch angestellt. Und dann habe ich so im ersten Monat gemerkt, wie man bei uns so schön sagt, ich glaube, das geht sich nicht aus. Es ist so, also ich bin halt immer so ein schwarz-weiß Mensch und ich kann mich dann halt nicht irgendwie beiden widmen. Und es war irgendwie so ein bisschen paradox halt für mich, quasi überspitzt formuliert im Kostümchen ins Büro zu gehen und dann schnell die Gummistiefel auszuziehen und in der Matsche zu stehen, die Gummistiefel anzuziehen und in der Matsche zu stehen. Und deswegen, ich bin dann halt immer so wirklich ein Typ, keine halben Sachen, ganz oder gar nicht. Und hab's dann mit, also so zweimal drüber schlafen, habe ich dann einfach direkt gekündigt nach einem Monat und hab's dann durchgezogen, weil ich gemerkt habe, es kommen schon Anfragen und es tut sich was. Und wenn ich da jetzt nicht mit voller Energie reingehe, dann wird das auch nichts. Oder nicht nur halb gut.
Krass, haben wir viele Parallelen. Ist ja lustig. Im Prinzip erzählst du ein bisschen meine Geschichte. Ja, ist ja ultra witzig. Sehr witzig.
Ja.
Wie sehr hat es dir geholfen, dass du genau da deine Ausbildung gemacht hast, wo du sie gemacht hast?
Ja, wie gesagt, ich komme ja ein bisschen aus der Marketing-Ecke und mir war irgendwie schon auch eine gute Sicherheit im Hinterkopf, dass es halt eben einen Namen gibt, den man kennt. Und das war für mich damals wirklich der entscheidende Punkt, eigentlich das zu machen. Dann war ich halt total überzeugt von der Trainingsphilosophie, weil ich selbst im Training war mit meinem Hund damals, der jetzt schon gestorben ist, aber da war ich in München bei der nächstgelegenen Dogs-Trainerin damals noch. Und das hat mich total überzeugt, dass es quasi da jemanden gibt, der das auch auf diese Art vermitteln kann. Das war die Sabrina damals, der ich auch sehr dankbar bin, weil ich irgendwie gesehen habe, die ist schon authentisch auf ihre Art, aber die vermittelt einfach genau das, was Martin auch so in den Sendungen vermittelt. Und das, also es war halt krass, weil ich wirklich Monate, Jahre in Hundeschulen war und dann in so einem Wochenendseminar viel mehr über meinen Hund gelernt habe, als irgendwie da jemals auf irgendeinem Hundeplatz. Und das war, und dann hat sie erzählt noch, wir haben auch viele Anfragen aus Österreich und so, das hat mir auch Mut gemacht. Und das war für mich so der wichtigste Punkt eigentlich, dass so philosophisch und von der Marke her einfach da so eine, auf jeden Fall eine Zustimmung da war. Und natürlich inhaltlich hat mich das Studium auch total überzeugt. Also es überrollt dich natürlich. Ich musste damals jedes zweite Wochenende fliegen. Also sonst hätte das ja auch gar nicht geklappt mit Beruf und so. Und es war natürlich eine sehr intensive Zeit. Aber es hat mich einfach überzeugt, dass das so wirklich so umfangreich intensiver und vor allem so einen großen Praxisanteil hat.
Hast du noch Kontakt zu vielen, mit denen du es zusammen gemacht hast?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin ja selber auch Referentin mittlerweile in der Ausbildung, was ich auch sehr cool finde. Irgendwie, das hätte ich damals auch nie gedacht. Und ich habe, also es ist einfach, es verläuft sich ein bisschen, aber es gibt halt viele, die quasi, die von Anfang an dabei waren oder Wegbegleiter waren. Also nicht zuletzt ist ja ein damaliger Referent von mir, mein heutiger Podcast-Kollege bei der Hundestunde. Und das ist auch ein total schönes Gefühl. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Es hat mir schon geholfen, dass es da ein Netzwerk gibt und dass man sich da wirklich auf Augenhöhe austauschen kann. Wir haben ja da auch so ein internes Forum, wo einfach diverse Dinge diskutiert werden können, egal ob fachlicher oder auch Beruf, also so quasi organisatorische Struktur oder so. Das kann halt bis heute alles immer super besprochen werden und das finde ich einfach toll.
Jetzt bist du da Referentin und der Martin war auch schon hier und er hat seine Folge einfach gar nicht dafür genutzt, mal ein bisschen Werbung dafür zu machen.
Achso, das habe ich ja jetzt übernommen, oder?
Deswegen, ich sag mal stellvertretend an dich, vielen Dank dafür.
Gut, ich hoffe, er bedankt sich auch noch.
Ja. Ich gehe stark davon aus. Ja. Wenn ich das hier höre und Hundetrainer werden möchte oder Hundetrainerin,
ja,
wann bin ich da bei euch in dem Konzept richtig? Oder wann ist das Konzept für mich richtig? Vielleicht so rum.
Ja, also ich gehe jetzt mal generell von dem Berufsbild aus, ne? Nicht jetzt nicht zu sehr, was eben diese Martin-Rutter Hundeschulen betrifft. Und ich will das deswegen immer betonen, weil ich auch immer wieder auf diesen Informationstagen sprechen darf und mir das total wichtig ist, dass man von Anfang an ein klares Bild vermittelt, weil ich ehrlich gestehen musste, bei mir war das schon, also ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass jemand da mehr insistiert hätte, mir zu erklären, dass es halt echt ein Menschenberuf ist. Also es ist halt echt eine lehrende Tätigkeit und man muss halt echt Bock auf Menschen haben. Ich hatte das Glück, ich habe halt irgendwie auch in meiner Jugend sehr viel in der Gastronomie gearbeitet und konnte deswegen eigentlich ganz gut mit allen möglichen Menschen und Gruppen und so irgendwie umgehen. Aber ich glaube, man hat trotzdem irgendwie ein bisschen romantischer im Kopf, dass man mehr mit Hunden zu tun hat als mit Menschen.
Ja, finde ich einen super spannenden Punkt.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, also bei mir kam es irgendwann zu dem Punkt, wo ich mich deswegen auch, also nach vielen Jahren, auch wirklich coachen lassen musste, weil das für mich einfach sehr viel Energie gezogen hat. Ich bin so ein Typ, der immer 120% geben will. Und betrifft dich das auch, oder?
Ey, ja. Du erzählst wirklich eins zu eins meine Geschichte. Ich habe dann irgendwann eine systemische Familientherapeuten-Ausbildung sogar gemacht, im nächsten Schritt, nachdem ich mich selber da habe therapieren lassen oder wie auch immer du das nennen möchtest, weil genau das bei mir dann auch das Ding war.
Ja.
Es ist so witzig, du sagst so meine Steps gerade. Also alle, die zuhören, im Prinzip ist das auch meine Geschichte.
Gut, okay. Also sag jetzt in Zukunft einfach nur, wenn was nicht passt, okay? Okay. Also, es ist so, dass wirklich einfach finde, man muss echt irgendwie wissen, was da auf einen zukommt. Ich war im Laufe der Jahre wirklich in ganz schlimmen, also wir machen ja auch Hausbesuche und so, ich war in ganz schlimmen Haushalten, ich war in Messi-Wohnungen, ich war bei extrem reichen Familien, wo halt auch der Haussegen total schief hängt und dann ist irgendwo noch dieses emotionale Thema Hund und du bist da jetzt in der Mitte und musst quasi eigentlich auch jedem Familienmitglied das irgendwie auf eine Art erklären und ich finde, das kann unglaublich energieraubend sein und letztendlich einfach auch wirklich sehr, sehr belastend sein. Und das muss einem vorher bewusst sein, beziehungsweise rate ich einfach allen, sich wirklich von Anfang an da auch Unterstützung zu holen. Und ich meine das jetzt gar nicht so im negativen Sinn, sondern ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass das irgendwo auch ein Ventil haben darf, ne, was man da alles so aufsaugt den ganzen Tag. Ich habe ja mittlerweile ein ganz tolles Team aus 6 weiteren Trainerinnen und die bekommen alle von mir regelmäßig eine Supervision auch, also nicht mit mir, sondern einfach mit einer ausgebildeten Supervisorin und können da einfach Fallbesprechungen machen und so weiter, weil die natürlich da auch noch mehr klarerweise im Thema sind und ich finde einfach das total wichtig, weil das gibt's in jedem sozialen Beruf und letztendlich haben wir das auch im sozialen Beruf.
Ich finde es so spannend, was alles zum Hundetrainer-Dasein eigentlich dann dazugehört, was erstmal auf den ersten Blick niemand vermutet.
Ja.
Und wenn du es dann aber wirklich professionell betreibst, dann merkt man erstmal, was für einen Rattenschwanz es hat und welche ganzen Themenfelder du bedienen und abdecken musst oder kannst oder solltest, wie auch immer wir das formulieren wollen, wenn du wirklich gut in dem sein willst, was du da machst?
Ja, also ich das ist eben wirklich eine grundsätzliche Frage, glaube ich, die man diskutieren kann, weil ich denke halt oft, dass ich bei genügend Trainerinnen und Trainern war, die absolut unempathisch waren und dich ja schon mal an der Eingangstüre angeschissen haben für irgendwas, was man macht, ne, und demoralisiert haben. Und ich denke dann, also habe dann oft dran gedacht, dass die wahrscheinlich dann nicht mit so vielen Dingen im Kopf ins Bett gehen abends. Aber ja, also ich glaube, es ist halt so ein Mittelding, ne, der richtige Mittelweg, dass man sich genauso halt auch wie eine Psychologin vielleicht halt einfach auch gut abgrenzen kann von den Dingen. Und ja, die Dinge einfach nicht zu sehr an sich ranlässt. Also dieser Punkt Menschen ist einfach für mich der größte und wichtigste, den man wissen muss. Dazu kommt dann natürlich, dass man einfach ein gewisses Interesse an Hunden haben sollte und deren Verhalten, aber im Idealfall auch ein bisschen Talent dafür. Und dann einfach auch noch einfach ein Stück weit zumindest das Interesse an wirtschaftlichem Handeln und ein bisschen unternehmerisch denken können. Weil ich glaube, daran scheitern auch viele. Ja, ich denke, da gibt es ja dann schon auch Hundeschulen, die dann vielleicht auch eine Form von Angestelltenverhältnis anbieten, wo das ja durchaus machbar ist. Aber insgesamt, also auch meine Trainerinnen arbeiten zum größten Teil eben selbstständig. Und ich finde, dass der Beruf lässt das fast auch gar nicht anders zu. Also das gehört für mich einfach so ein bisschen dazu. Und wenn man da aber überhaupt es nicht schafft, sich zu organisieren und ein bisschen eben auch wirtschaftlich zu denken, dann ist das schwierig. Also das sind so meine drei Säulen, die Grundvoraussetzung für eine Hundetrainerausbildung sind. Genau.
Das klingt sehr vernünftig und sehr durchdacht und halt genau wie du sagst, so drei Säulen, auf denen man dann wirklich gut aufbauen kann. Genau. Das ist einfach die Basis.
Genau. Aber ich bin halt vorsichtig, weil ich halt, wie gesagt, ich hatte gar keine Vorbilder, so was Unternehmertum bedeutet, und heute sehe ich mich wirklich als Vollblutunternehmerin. Also ich könnte gar nicht mehr mir vorstellen, da zurückgehen in irgendeiner Form der Abhängigkeit. Und von daher glaube ich schon, dass jeder das auch lernen kann. Aber man muss halt die Bereitschaft haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Warum kein Weg mehr zurück? Weil die Freiheit so gut für dich ist, dass es nicht mehr anders geht?
Ja, also ich habe das auch erst irgendwie in den letzten Jahren erkannt, dass halt Freiheit und Unabhängigkeit für mich so der allergrößte Wert ist. Und ich sage jetzt mal, ich habe einfach dieses Glück, das, was ich gelernt habe, aber auch eine Leidenschaft ist, in allen möglichen Varianten einfach, ich nenne es jetzt mal, ausleben zu dürfen. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, was jetzt eine Alternative dazu wäre. Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich bin ab und an am Flughafen und dann sehe ich irgendwelche Vertreter da in den Anzügen und Köfferchen und die werden auch ihr glückliches Leben haben. Und um Gottes Willen, ich will mich da gar nicht einmischen, aber ich denke dann oft so, ihr armen Leute. Also wie viel schöner ist das, wenn man das selber gestalten kann. Aber ich brauche dir eh nicht sagen, es hat natürlich auch viele Kehrseiten, die natürlich auch nicht zu verachten sind. Aber ich möchte es einfach nicht mehr tauschen, ja.
Wie viel Fleiß steckt in all dem, was wir heute bei dir im Endprodukt oder im Zwischenprodukt oder wie auch immer wir deinen heutigen Status benennen wollen, sehen?
Also ich glaube 95% Fleiß und 5% Glück, würde ich jetzt mal sagen. Das ist irgendein Sportler, ich glaube, irgendein Golfer hat das mal gesagt irgendwie. Also ich habe sehr viel Glück und je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich oder so. Und ich fand das sehr, sehr treffend, weil das ist einfach das. Es ist halt wirklich so, ich bin halt einfach auch so eine Beißerin. Wenn ich was im Kopf habe, dann will ich es unbedingt umsetzen. Also das heißt nicht, dass ich das bei allen Dingen im Leben so mache, aber wenn ich es mal ausspreche oder für mich im Kopf habe, dann ist es so und dann bin ich auch, da führt kein Weg drin vorbei, dann ist es sehr viel Fleiß, ja.
Verstehe ich auch wieder voll. Aber ich sollte ja nur noch sagen, was nicht zutrifft.
Nein, du darfst immer zustimmen. Das macht Spaß.
Wenn du magst, lass uns gerne mal ein bisschen auf die Online-Hundeschule gucken. Du bist nämlich in der Tat die Erste, mit der ich sprechen darf, die so eine Form des Trainings so aktiv anbietet. Mhm. Und das interessiert mich schon, wie das abläuft und wo du die Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile gegenüber dem Face-to-Face siehst.
Ja, also vielleicht auch ganz kurz dazu Geschichte. Es war ganz spannend, ich war auf einer Buchmesse in Wien und der Moderator, also ich war da zu einer Podiumsdiskussion geladen über Self-Publishing, weil ich mein Buch in einem Eigenverlag rausgebracht habe. Und der Moderator, da ist der Partner meiner heutigen Online-Hundeschule. Und der sozusagen macht da das Online-Marketing-Thema im Hintergrund und ich mache sozusagen vor allem das inhaltliche, fachliche. Und wir haben uns da kennengelernt und irgendwie mal so ein bisschen zusammengesprochen und geschaut, ob es passt irgendwie. Und es hat dann sehr gut gepasst. Und dann haben wir gesagt, ja, wir probieren das jetzt mal. Also klar war einfach, der Markt ist schon sehr gesättigt davon, auch damals schon. Und irgendwie wird es da schwierig durchzudringen. Und es war dann letztendlich so, dass wir irgendwie, ich glaube, eine Woche bevor Corona aufkam, so den ersten Vertrag miteinander gemacht haben. Und dann haben wir, glaube ich, eine Woche total reingeackert. Also ich glaube, da habe ich immer 3 Stunden geschlafen oder so, weil wir halt gesagt haben auch, das ist jetzt schon eine Chance auch, ne? Und so war es dann auch. Also ich habe dann, ich weiß es noch ganz genau, wir arbeiten ja mit so einem, ich sage jetzt mal, Bezahlsystem, wo man dann immer so Nachrichten kriegt, wenn jetzt eine neue Bestellung drin war. Und ich habe immer meinen Laptop laut gelassen und habe immer so gedacht, ding, ding. Und dann war dann so, okay, cool, es funktioniert. Und das war natürlich, also das so zum Thema Glück und Fleiß, das war zum Beispiel eine Entscheidung, die total einfach auch glücklich gelaufen ist. Da haben andere Startschwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Das war für uns halt einfach ein riesen Vorteil. Aber letztendlich sind wir jetzt schon einige Jahre dabei und ich fand's einfach ganz toll, weil ich es ja, wie du, glaube ich, auch total wichtig finde, dass man halt das Verhalten hinter Problemen eben erklärt und versteht. Und gerade das Thema Körpersprache und Kommunikation kann eben auch in Form von Videos und Erklärungen und so weiter eigentlich sehr, sehr gut erklärt werden. Also ich finde sogar oft besser als live, weil wie du weißt, man kann ja nicht auf Stopp drücken und nochmal zurückspulen und so. Und da quasi eine Plattform zu schaffen, wo ich sage, so und das heißt das und das heißt das und auch das sind die Grundmotivationen deines Hundes und wenn der eher so tickt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Aggression eben darauf basiert und all diese Sachen. Und da haben wir halt wirklich einfach über die Jahre jetzt einfach sehr, sehr viele Inhalte befüllt. Und das finde ich eben eine tolle Möglichkeit, die es eben so im Live oft nicht gibt. Und was wir zum Beispiel auch anbieten, ist einmal im Monat so ein Webinar für die Videoanalysen und die Mitglieder können da ihre Hundevideos hochladen, egal ob über Training oder Hundebegegnungen. Und ich bin dann, also einmal im Monat gibt es sowieso eine Fragerunde, wo ich einfach Fragen beantworte und zusätzlich dann eben auch noch so ein Videoanalysen-Webinar und dann gucken wir da gemeinsam drüber. Und ich analysiere die Videos und das liebe ich, weil das macht mir halt auch so Spaß, weil es eben auch wieder spontan ist und was Neues ist und es halt auch irgendwie aus dem Leben ist. Und das sind eben schon total coole Vorteile, finde ich, die man dadurch hat. Aber es ist natürlich auch klar, dass ich jetzt nicht jedes Problem online lösen kann. Wir haben auch im Gegensatz zum Mitbewerb eben auch so eine Supportgruppe, wo auch Fragen beantwortet werden zum Training. Und wir haben da einfach sehr viel Austausch auch. Und da kann ich schon auch erkennen, dass die Leute halt, wenn die brav ihre Dinge so durcharbeiten und abarbeiten, dann haben die halt mega Erfolge. Und da gibt's halt wirklich einen großen Teil in der Community, aber das ist auch wieder wie im echten Leben, ne? Wenn die ihre Hausaufgaben machen und eben jetzt nicht nur am Problem fokussiert sind, sondern irgendwie auch verstehen, dass es halt mehr braucht, dann verändert sich einfach viel. Also insofern bin ich auch happy über die Entscheidung und da bin ich halt auch wieder ein Stück weit Unternehmerin, weil ich sage, Digitalisierung, also wir sind ja auch gerade digital irgendwie, das gehört halt einfach dazu und ich möchte nicht auslassen, das auch abzubilden.
Spannend, super spannend. Ich bin zu 100% bei dem Punkt bei dir, dass man einfach Menschen in einem anderen Zeitfenster erwischt, wo sie Zeit haben, mal das Große dahinter zu verstehen, weil sie nicht den Hund an der Leine haben, akut irgendwas machen müssen oder zumindest den Hund festhalten müssen, sondern sie können dir in einem totalen coolen Setting zu Hause auf dem Sofa längere Zeit zuhören und mal ganz anders drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist ein unheimlicher Mehrwert, der dann ins nächste Training transportiert
wird. Genau, und das hatten wir auch beim Podcast. Also es ist so witzig, es gibt halt immer wieder Leute, die sagen, es war irgendwie damals Corona und wir haben den Hund nur über den Podcast erzogen. Und ich denke halt, wie soll denn das gehen? Und dann sind das 1A tipptopp erzogene Hunde und Leute, die das so richtig machen, einfach, die so gut sind im Timing und so. Ich bin so baff, ne? Ich treffe die dann manchmal in Trainingsstunden oder so. Und also es geht ja offensichtlich. Also es ist nur irgendwie die Frage, wie man zuhört und zuschaut. Aber es ist schon möglich. Ja.
Was würdest du sagen, wie hat sich das Thema Hundetraining über all die Jahre, in denen du es jetzt machst, verändert? Was waren damals Themen? Was sind heute Themen? Was ist gleich geblieben? Wo siehst du eine große Veränderung und eine große Herausforderung auch für uns Trainer, da heute mitzukommen oder vielleicht sogar wieder so vor der Zeit zu sein, um für die Zukunft das für die Hunde gut zu machen?
Wie viel Zeit haben wir eigentlich?
Unendlich, das ist hier wieder Zeit-Podcast. Das hört erst auf, wenn irgendeiner von uns beiden ins Bett muss.
Okay, okay. Gut. Also, puh, ich glaube, dass die Probleme sich nicht großartig verändert haben. Ich glaube, dass halt in unseren Regionen der Hund immer mehr gesellschaftliches Mitglied wird und immer mehr mitgenommen wird und deswegen halt auch immer gesellschaftlich kompatibler sein muss. Das war vielleicht vor ein paar Jahren oder mehr Jahren noch nicht ganz so und deswegen auch noch nicht so ein Problem. Aber ich glaube, das macht halt dann unter Umständen auch die Probleme aus, dass die Menschen halt ihre Hunde immer mehr mitnehmen wollen und das dann eben oft problematisch ist, weil sie halt nicht kompatibel sind. Das hat sich, glaube ich, verändert. Und ich glaube auch, das ist ja durchaus eine Chance fürs Hundetraining. Und zwar eben auch eben wegzugehen von diesem, also das ist noch immer total in den Köpfen, dass sie halt in eine Hundeschule gehen, wo man zweimal die Woche im Kreis läuft und Sitzplatzfuß brüllt, einer in der Mitte. Ja. Und das Hundeschule ist. Also die Leute teilweise, die kommen zu uns ins Einzeltraining und sagen, dann, ja, und morgen gehe ich in die Hundeschule. Und ich sage dann, du bist in der Hundeschule. Kennst du das? Also, das ist halt irgendwie ganz spannend.
Aber morgen ist Dienstag, da gehe ich da immer hin.
Genau, genau. Das ist immer diese Stunde, wo es irgendwie 200 Kekse regnet und der Hund auch der Beste ist von allen, komischerweise. Aber sonst im Alltag halt nicht. Mhm. Und das will ich eben sagen mit der Chance. Also ich glaube, da muss halt einfach auch ein wirklich noch starkes Umdenken stattfinden und auch eben auch aus Hundetrainerinnensicht, dass einfach viel alltagstauglicher trainiert wird. Also es ist ja völlig klar und wir haben ja auch mittlerweile oder schon seit längerer Zeit ein Trainingsgelände, das ist natürlich manchmal organisatorisch einfacher und auch gut, wenn irgendwie reizarm trainiert werden soll. Aber letztendlich sollte man da ansetzen, wo die Probleme sind und wo die Menschen halt sich aufhalten, weil da müssen sie im Alltag auch trainieren und mit dem Hund umgehen. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Sache, die noch Potenzial hat, auf ein bisschen Umdenken.
Glaubst du, wir brauchen in den nächsten Jahren mehr Trainer und Trainerinnen? Oder glaubst du, der Markt ist eigentlich voll?
Also ganz ehrlich, wenn ich halt so einfach nur eine Stunde irgendwo unterwegs bin, wo Hunde sind, dann denke ich, es ist noch sehr viel Luft nach oben. Also es ist wirklich immer wieder, ich denke halt oft so, ey, ich habe alles schon gesagt und alles schon so oft gesagt oder auch vielleicht viele andere Menschen. Und dann komme ich immer noch wohin, wo jemand sagt, ja, der hat gerade beim Schwanz gewickelt, der freut sich. Und das sind so, also ich glaube, das hört nie auf. Also ich weiß nicht, ob es mehr, das kann ich echt schlecht beurteilen, ob es mehr irgendwie HundetrainerInnen braucht oder ob es tatsächlich einfach nur also einfach mehr Bewusstsein bei den Menschen, dass sie sich halt auch frühzeitig Hilfe suchen und am besten auch, wie wir es ja bei Dein perfekter Hund gezeigt haben, auch vor der Anschaffung eines Hundes damit beschäftigen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es halt, es werden immer wieder auch neue Hunde nachkommen. Also das weißt du ja selber, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ja, jetzt habe ich schon 20 Jahre Hunde, aber der, so schlimm war noch keiner oder so. Also die Hunde verändern sich ja einfach auch. Und deswegen, glaube ich, hört das nie auf. Also es ist ja irgendwie gut für uns, aber es ist irgendwie, manchmal finde ich einfach auch schön, wenn die Menschen nicht mehr kommen, muss man sagen. Ne?
Ja. Ja. Lass uns da gerne nochmal rein, weil das ja schon einer der Punkte in der Sendung ist, die sehr, sehr besonders und zumindest in meinem beruflichen Alltag nicht sehr häufig vorkommen, nämlich, dass man auf Menschen trifft, bevor sie sich einen Hund anschaffen, kaufen, dazu holen, wie auch immer wir das benennen wollen. Wie oft erlebst du das in deinem Alltag, dass das passiert, außerhalb dieser Sendung?
Also wir haben dieses Angebot wirklich schon viele Jahre und in manchen unserer Hundeschulen war das Angebot sogar kostenlos immer und trotzdem hat das nicht so gut funktioniert. komischerweise, dann haben wir irgendwann, also wir haben auch gesagt, wir verlangen jetzt wieder was dafür, weil wenn es nichts kostet, ist es manchmal nichts wert und so. Aber also ich sag mal, wir waren bei uns in Wien auf jeden Fall schon sehr gut dabei, dass das immer wieder in Anspruch genommen wurde. Aber es ist immer noch viel zu wenig. Und ich glaube, das hat halt auch damit zu tun, dass die Leute halt einfach ganz viel nach Optik gehen und einfach ja dann irgendwelche Rassen oder Bilder im Kopf haben, wie der Hund halt sein soll und eben für sich viel zu wenig mit dem Wesen beschäftigen. Aber ich glaube, steht der Tropfen hüllt den Stein. Also ich finde schon, dass die Sendung extrem viel Bewusstsein dafür geschaffen hat und dass viele halt gesagt haben, also witzig war eigentlich, dass auch viele mir dann geschrieben haben, ich möchte so einen Hund wie Timmy. Also es war auch dann nicht so ganz verstanden, ne? Weil sie halt.
Finde ich großartig.
Aber insgesamt, glaube ich, ist da schon ein großes Bewusstsein passiert. Aber tatsächlich hatten wir auch echt lange Schwierigkeiten, eben Protagonisten für die Sendung zu finden. Weil die aber, glaube ich, auch einfach nicht wussten, worauf lassen sie sich ein. Ne? Das ist ja bei neuen Sendungen, verstehe ich das auch ein Stück weit. Aber jetzt sind es halt schon viele hundert Bewerbungen, die wir da bekommen haben, nach der ersten Staffel, weil die Leute das total toll finden, ja.
Krass. Mhm. Verrückt. Das heißt, das Konzept hat schon überzeugt. Jetzt wäre es ja mal super spannend zu beobachten, wie viele dieser, sagen wir mal, 100 Leute, die dann nicht in die nächste Sendung kommen, nutzen das Angebot irgendwo anders, um sich vorab beraten zu lassen und diesen Prozess begleiten zu lassen.
Ja, es ist halt, also ich muss dazu sagen, natürlich ganz realistisch betrachtet, innerhalb der Sendung hatten wir natürlich die Redaktion auch dahinter, die sehr viel Recherchearbeit betrieben hat. Aber da kann ich, also ich glaube auch für Ellen sprechen, wir haben wirklich, also jeder der Hunde, die ausgewählt wurden, die mussten über unseren Tisch natürlich. Und wir haben uns auch oft wirklich aufstellen müssen, dass es vielleicht der oder der Hund nicht wird. Das gehört natürlich dazu. Produktionstechnisch ist es vielleicht praktischer, den Hund zu nehmen, der irgendwie 20 Kilometer entfernt ist. Aber der hat halt einfach vom Bauchgefühl oder gewissen Kriterien nicht gepasst. Und insofern haben wir da natürlich, also was ich sagen will, schon sehr viel Unterstützung gehabt, die man jetzt vielleicht so im Einzelfall nicht bieten kann. Aber wir machen trotzdem, also alle unsere Hundeschulen machen letztendlich nichts anderes. Wir besprechen uns mit den Menschen, machen so eine Anamnese, was für einen Hund suchen sie, was passt, wo kann man sich vielleicht in der Mitte treffen. Und dann, ja, gibt's eh entweder den Weg, dass die Menschen dann sagen, okay, wir gucken mal und besprechen dann so unsere Top 3 vielleicht, die wir in der Auswahl haben. Und das finde ich auch den gangbarsten Weg, ehrlich gesagt, das finde ich am praktischsten. Aber trotzdem weiß ich ja im Hinterkopf, weil der Tierschutz für mich halt auch so eine Herzensangelegenheit dann immer ist, okay, wo halte ich die Ohren und Augen offen für die Familie vielleicht? Und dann passt das ja oft auch ganz gut zusammen.
Wir springen heute so ein bisschen, aber ich habe nur diese Chance, dir all diese Fragen zu stellen. Deswegen muss ich das leider heute so machen.
Ja, alles
Woher
gesagt,
kam
ne?
der Mut, ein neues TV-Format zu begleiten? Denn auch das, finde ich, ist nicht selbstverständlich als Hundetrainer, weil schon auch ein Risiko dabei ist, wenn wir ehrlich sind, auf ein neues Format zu gehen, wo man noch nicht genau weiß, wie es angenommen wird, in welche Richtung es geht, wie es von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mhm. So würde ich es für mich zumindest einschätzen, dass ein Risiko dabei wäre.
Mhm. Also ich sage jetzt mal, das war gar nicht so eine große Angst von mir. Das hat aber vor allem damit zu tun, weil ich einfach mit der Mina TV, die das ja produziert, die ja unter anderem auch Hundeprofi Rüthers Team und so weiter produziert, ja schon viele Jahre in Kontakt bin und zusammenarbeite. Und ich einfach weiß, dass ich da vor allem in den fachlichen Belangen das letzte Wort haben darf. Und dass da eben auch, wenn ein Hund dann zu gestresst ist oder in einer Situation auch innerhalb des Drehs, was man gar nicht sieht, nicht zumutbar ist für den Hund, dann wird das auch nicht gemacht. Und das ist für mich eigentlich die wichtigste Grundlage. Und da hätte ich, also, weil ich war jetzt irritiert eigentlich von der Frage, weil ich gedacht habe, wo ist eigentlich das Risiko? Aber das ist halt wirklich die größte Beruhigung, glaube ich. Ich glaube, das wäre mit einer fremden Produktionsfirma vielleicht nicht so selbstverständlich, und das habe ich auch schon erlebt, umso mehr daraus gelernt, dass man gewisse Dinge halt so festhält. Und ich glaube, das ist wirklich, also das ist das größte Vertrauen, das man so gegenseitig auch haben kann. Und ansonsten, was mir halt, also fand ich einfach total schön, den Gedanken zu sagen, wir verbreiten dieses Thema, dass es eben für jeden Menschen den perfekten Hund gibt, und das muss nicht immer der Welpe vom Züchter sein. Könnte es vielleicht auch mal sein, aber es ist ja nie dazu gekommen, weil es wirklich immer anders am besten gepasst hat. Und das war für mich so eine Herzensangelegenheit, das durchzuziehen und zu machen, dass ich jetzt, also das Schlimmste, was passieren hätte können in meiner Welt, wäre einfach, dass nicht genügend Leute gucken und es halt einfach nicht so erfolgreich ist. Aber ich finde auch, also wirklich die Kritik hat sich extrem gering gehalten. Also es war toll. Aber gut, wie du sagst, es hätte nicht so sein müssen. Aber ich sag mal, ich glaube immer, wenn man sich ein bisschen in die Öffentlichkeit begibt mit dem Thema, auch in Social Media, wahrscheinlich noch viel mehr, ist man dem halt ausgesetzt. Das ist halt eine Grundsatzentscheidung.
Jetzt hast du eben schon gesagt, Tierschutz ist auch eines deiner Herzensangelegenheiten, ja. Eines deiner Herzensprojekte. Wenn man dich auf Instagram oder wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man das. Wann hast du damit angefangen? Wann hast du angefangen, deine Augen in die Richtung so aufzumachen und in das Thema reinzugehen?
Also immer schon. Ich hatte immer nur Hunde aus dem Tierschutz, komischerweise. Es war für mich nie was anderes eine Option. Ich kann aber auch da nicht so sagen, warum. Ich glaube einfach, das war irgendwie immer klar, wenn es so Wesen gibt, denen man helfen kann und die schon halt einfach auf der Welt sind, warum nicht dann denen helfen? Und spannenderweise, das hat sich auch bis heute so durchgezogen, waren das ja immer total unterschiedliche Hunde. Also ich habe auch bis heute jetzt, also natürlich hat man so ein bisschen vielleicht mal Beuteschema, was einem gefällt, aber auch da war ich eigentlich immer schon so, dass ich mich immer vom Charakter des Hundes halt wie soll ich sagen, also der hat mich dann halt begeistert und gar nicht so sehr irgendeine Optik. Und das ist ja das, was ich letztendlich ja bis heute so weitergebe. Also das war immer schon so, genau. Und ich habe dann halt natürlich auch im Zuge der Ausbildung und so, da waren dann natürlich auch immer wieder dann ZüchterInnen dabei und irgendwie war das Thema da vielleicht damals auch noch nicht so groß. Und ich habe mich da aber irgendwie durchgesetzt und gehalten und gesagt, okay, also seriösen Tierschutz, das kann nicht schlecht sein, das muss man halt irgendwie weiter unterstützen. Und dementsprechend freue ich mich auch sehr, dass das Thema irgendwie quasi immer salonfähiger geworden ist und bin da einfach, wo es geht, weiter dran, das auch zu vermitteln. Ja.
Was ist seriöser Tierschutz für dich?
Ja, also das ist wirklich eine spannende Frage, weil es ist halt teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man vor Ort ist, und das war ich ja erst letzte Woche zum Beispiel in Rumänien, ich meine, das ist die Frage, wie man Seriosität definiert, aber das ist halt auch wirklich an manchen Stellen sehr viel verlangt, weil es so gar nicht so möglich ist, ne? Aber natürlich gibt es einfach gewisse Grundregeln, die eingehalten werden müssen. Und das ist für mich also prinzipiell einfach mal, dass ein offizieller Verein dahinter steht, dass es viel Transparenz gibt, auch was Spenden und so weiter betrifft, dass natürlich alle, also mehr als die gesetzlichen Vorgaben an Impfungen und Untersuchungen eingehalten werden, weil das ist, glaube ich, so das mit größte Problem im Tierschutz, dass es immer noch heißt, ja, die ganzen Hunde aus dem Ausland schleppen mir irgendwelche Krankheiten ein, aber man muss einfach sagen, dass Tierschutzvereine im Ausland sich das niemals erlauben könnten, also seriöse, ne, dass ein Hund gewisse Untersuchungen eben gar nicht macht. Und insofern muss man einfach sagen, das kann gar nicht so vorkommen. Und ich glaube, die Menschen sind einfach wahnsinnig uninformiert, weil die meisten Krankheiten, um die es da geht, die sind ja auch überhaupt nicht ansteckend. Die passieren leider, weil diese Hunde diesem unglaublich tragischen Schicksal ausgesetzt sind, dass es dort Zecken und Mücken gibt, die es bei uns noch nicht gibt, aber wahrscheinlich sehr bald geben wird, die sie dann halt stechen und dann Krankheiten entstehen, gegen die sie nicht geschützt sind. Und das kann ja sehr tragisch enden, kann aber auch easy an vielen Stellen therapiert werden und gehört eigentlich im Tierschutz mittlerweile leider auch ein Stück weit dazu. Aber das aus meiner Sicht darf halt das nicht schmälern, weil wir haben ja immerhin auch noch sehr viele Rassehunde mit sehr, sehr vielen genetischen Dispositionen zu unzähligen Krankheiten, die wir auch dem gegenüberstellen müssen, wie ich finde.
Ja. Ja. Weißt du noch, was du das allererste Mal gefühlt hast, als du das erste Mal so etwas wie in Rumänien gesehen hast?
Ja, das war, als ich damals meinen Rüden, mit dem es dann eben die ersten Probleme gab und wo ich dann auch zu Dogs kam, den habe ich auch vor Ort abgeholt. Das war für mich auch immer ganz wichtig, dass ich irgendwie das sehen kann. Das war damals in der Slowakei, ein österreichischer Verein, mit dem ich immer noch auch in Kontakt bin. Und ich weiß, dass ich, also damals die Situation kaum ertragen habe. Der war mit anderen Hunden in so einem Container. Es waren viel zu viele Hunde, es war nass, es war matschig. Es lagen überall, naja, nicht überall, aber ab und an mal eine tote Ratte rum. Und es war für mich wie ein HundeKZ, ehrlich gesagt, so zu sehen. Ne? Ich glaube, heute, aus heutiger Sicht, sind die Tiere, mit denen ich zu tun habe, letztendlich genauso. Also eben vor allem halt in Ungarn und Rumänien. Das hat sich leider nicht viel verbessert. Aber ich sehe das halt viel, viel rationaler alles. Also ich sehe da einfach meine Rolle nicht drin, irgendwie entweder zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich könnte das gar nicht machen, oder hinzufahren und nur rumzuheulen, weil die Hunde nehmen das ja eh nicht so wahr. Ne? Den Hund, natürlich ist denen manchmal kalt und manchmal wollen die halt irgendwie von dem Zaun weg und wollen lieber zu Menschen oder nicht zu Menschen. Aber das ist ja nur in unseren Köpfen, dass wir ein flauschiges Bettchen für die wollen und so. Und ich finde halt einfach hier zu zeigen, was Sache ist, ohne zu sehr zu emotionalisieren und einfach Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, das, was ich beitragen kann.
Ist das? Und ich darf hier mit vielen Leuten reden, die eine deutlich größere Reichweite haben als ich. Ist das eine Sache, wo du sagst, ein bisschen trägt man auch diese Verantwortung, wenn man dann Reichweite hat, auf gewisse Themen, die einem selber dann am Herzen liegen, aufmerksam zu machen?
Ich glaube, das ist so eine Henne-Ei-Frage, weil ich glaube, dass man auch nur dann eine gewisse Reichweite bekommt, wenn man ein Thema hat. Und ne, ich denke halt, also ja, vielleicht haben die ein oder anderen ein gewisses Trainingsgebiet als Thema und haben darüber ihre Reichweite, aber auch selbst dann haben die ja eine Verantwortung. Also ich sage jetzt mal bei dir als Beispiel beim Agility, da geht es ja auch nicht immer nur um der Schnellste, der Beste und so, ne, sondern da geht es ja auch darum, okay, wie kann ich das Training für den Hund gestalten, dass es halt möglichst angenehm ist und so weiter. Und ich glaube, das ist halt in unserer
aller... Hoffentlich nicht nur möglichst.
Ja, ja, naja, also gut. Das
wird jetzt wieder. Deswegen sage ich hoffentlich.
Wird jetzt wieder ein eigenes Thema aufmachen. Aber ich glaube eben, dass jeder, der so ein Thema hat, letztendlich dadurch Reichweite bekommt und damit dann eben auch in der Verantwortung ist, das Ganze 360 Grad zu beleuchten. Und mein Thema ist halt unter anderem Tierschutz. Und ich möchte das halt möglichst... möglichst klar und eben ohne große Emotionen und da irgendwie Tränen zu erzeugen, möglichst klar beleuchten und eben zeigen, dass es möglich ist, da Hunden ein tolles Zuhause zu geben und auch mit dem Hund super glücklich zu werden.
Ja. Darf ich nach deiner Meinung, und du musst hier natürlich gar nichts beantworten, darf ich dich nach deiner Meinung zum Thema Agility fragen oder generell zum Hundesport?
Du darfst noch viel schlimmere Sachen fragen. Also ich dachte, was kommt jetzt? Also, ja, natürlich. Also zum Thema Hundesport oder was war die zweite Frage?
Agility dann runtergebrochen, ja. Weil Hundesport natürlich so ein weites Feld ist, dass man es, glaube ich, nicht ganz zusammengreifen kann.
Ja, also ich sage jetzt mal ganz einfach reduziert, Ich finde Agility erstmal super. Mich macht einfach nur wahnsinnig, wenn sich halt Menschen mit ihrem Hund in einem Thema verwursteln und irgendwie vergessen, die Alltagstauglichkeit eben zu berücksichtigen. Also wir bieten selber Agility an. Wir haben auch ein paar Geräte bei uns und wir haben auch wirklich tolle Trainerinnen, die das auch gut machen. Aber bei uns ist der Fokus halt nicht auf Geschwindigkeit, sondern natürlich, ich meine, wie das ja auch sein sollte, irgendwie am ordentlichen Ausführen der Geräte und Übungen, aber eben auch, dass da die Hunde eben nicht sich die Seele aus dem Leib schreien, während sie warten, weil das ist letztendlich die viel wichtigere Aufgabe. Und wir hatten im September ein Turnier und da war eine Richterin auch da, die sonst eben auch Turniere richtet und sie hat gesagt, ich war noch nie auf so einem stillen Turnier. Das war das schönste Kompliment überhaupt, ne? Weil bei uns ist es wirklich so, dass auch die, wenn das natürlich ein Thema ist, also ist ja völlig klar, dass es einfach Hunde gibt, wo einfach Frustration einfach ein schwieriges Thema ist. Und bei uns dürfen alle, die im Agility sind und den Hund haben, der ein Thema damit hat, auch bei den anderen Kursen kostenlos dabei sein und zuschauen, damit die einfach lernen, ich bin mal dabei und bin nicht dran. So einfach kann es nämlich sein. Und ja, also das ist eigentlich so meine Hauptkritik, dass das manchmal so ein bisschen außen vor gelassen wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, verstehe ich halt irgendwie auch, dass wenn man jetzt das Thema hat und die Stunde bucht, natürlich auch ein bisschen davon haben will. Und wenn es jetzt heißt, okay, ich buche jetzt den Kurs, aber ich komme jetzt eine Stunde nicht dran, weil mein Hund dauernd bellt, ist es natürlich auch schwierig. Also es ist natürlich, glaube ich, liegt einfach daran, irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Genau.
Spannend, dann sind wir in unserer Kritik gar nicht weit auseinander.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich glaube, wenn du, ich weiß gar nicht, in welche Richtung deine Frage ging, aber ich sage jetzt mal, was Gesundheit betrifft oder so, da bin ich ja sowieso einfach der Meinung, es gibt so viele tolle Dinge, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig gesund sind, aber wo den Hunden die Sonne aus dem Arsch scheint. Und ich finde halt einfach, ich möchte denen auch ab und zu sowas gönnen. Also ich habe heute erst eine Diskussion gehabt zum Thema Fahrradfahren mit Hund. Was ich einfach auch...
Habe ich gesehen, du testest gerade verschiedene Halter an deinem Fahrrad, wie du Hunde am Fahrrad mitnehmen kannst.
Genau, aber die Sache ist die, das ist in Österreich verboten. Deswegen...
Was ist in Österreich verboten?
Fahrradfahren mit Hund.
Nein.
Ist verboten.
Wirklich?
Ja, man darf den Hund nicht an das Fahrzeug hängen. Also weder natürlich an das Auto noch an den Fahrrad. Aber in der Straßenverkehrsordnung, gar nicht so im Tierschutzgesetz. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Und wenn du die Leine in der Hand hältst?
Ist es auch wie dran gebunden.
Verrückt.
Ja.
Wobei ich ehrlicherweise gestimmt muss, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland vielleicht auch verboten ist und ich es die ganze Zeit einfach nur deswegen mache. Also trotzdem machen.
Es ist nicht verboten. Es ist aber streng genommen in Österreich sogar verboten, den Hund quasi am Fahrrad nur mitlaufen zu lassen, weil fast auf allen Wegen ja die Straßenverkehrsordnung gilt. Und es ist ein bisschen tricky und ich muss auch sagen, ich bin mit meiner Fahrradstange schon an sehr vielen Polizeiautos vorbeigefahren und ich glaube, die wissen das selber nicht. Aber es wird mir halt immer wieder vorgeworfen. Und ja, also ich verstehe das auch. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch nicht falsch, weil wenn jetzt jemand irgendwie seinen 50-Kilo-Hund da irgendwie lose ans Fahrrad hängt und ist nicht in der Verantwortung, dann ist das auch sicher schwierig und sehr gefährlich. Aber das war eigentlich heute auch das Thema, wenn ich jetzt wirklich auf jeden Idioten Rücksicht nehmen muss, der den Hund im Sommer zu lange im Auto lässt, irgendwie, weil er nicht selber einschätzen kann, wie heiß es ist oder eben in der Hitze am Fahrrad läuft oder eben den Hund am Fahrrad nachschleift, also dann darf ich gar nichts mehr machen, weil da muss ich so viele Disclaimer irgendwie raushauen und Warnungen. Mhm. Also ich hab wirklich so eine tolle, nette Community, die, glaube ich, einfach so ticken wie ich oder wie wir und dementsprechend glaube ich, kann man da schon sehr viel Vorbild sein, ohne alles irgendwie, alle Möglichkeiten und Szenarien da abbilden zu müssen.
Was glaubst du, weil du jetzt selber das Wort gerade benutzt hast, so, wie viel Vorbild bist du heute mit deiner Rolle, die du als Trainerin oder als Hundehalterin oder als all das, was du bist, in der Gesellschaft dann darstellst?
Also ich glaube schon sehr viel Vorbild und ich bin da auch sehr stolz drauf, aber das heißt eben nicht, dass ich, dass bei mir alles super läuft. Und das ist mir halt total wichtig. Ich glaube auch, das ist generell bei Hundetrainerinnen und Hundetrainern so. Es geht nicht drum, den perfektesten Hund zu haben, sondern es geht drum, richtig mit den verschiedenen Situationen umzugehen. Und bei mir heißt das unter anderem auch, welche Sachen lasse ich vielleicht eher aus, trainerisch, und welche Sachen sind halt für meinen Hund oder mir im Leben für meinen Alltag wichtig. Und ich glaube, das kann ich ganz gut vermitteln. Dass die Leute lieben das. Also ich habe ja tatsächlich charakterlich einen sehr unperfekten Hund. Und die Leute lieben das, wenn ich davon erzähle, halt, wie ich mich wieder ärgern musste, weil die jetzt, keine Ahnung, dann doch plötzlich irgendwie die eine Hundebegegnung scheiße war oder so. Ich zeige natürlich auch sehr viel, wie es gut laufen kann und wie ich, also predige, wie wichtig das auch für den Hund ist, wenn er gut erzogen ist und so. Aber ich glaube, es macht einen sehr glaubwürdig, wenn man eben auch zeigt, was mal nicht so läuft. Und ich glaube, dass das für viele, und das kriege ich auch so als Rückmeldung, vielen einfach ein bisschen Druck abnimmt. Und das finde ich auch total schön.
Was ist dir im Zusammenleben mit Hunden wichtig?
Also jetzt nur auf mich bezogen, ja. Mhm. Also ich finde eben einen super guten Grunderziehungsstand wichtig. Einfach nur, weil mein Leben dadurch leichter wird. Ich erlebe das halt immer wieder, wenn ich mal irgendwie einen Gasthund habe oder so, wo manche Dinge noch nicht so selbstverständlich laufen, wie sehr das den Alltag einschränken kann. Das ist mir super wichtig. Dann liebe ich an meinem Hund, weil ich jetzt auch ein bisschen negativ gesprochen habe, ich liebe an meinem Hund, dass die einfach so eine coole Begleiterin ist. Also die ich kann die halt überall hin mitnehmen, was jetzt nicht heißt, dass sie in einem Lokal nicht mal einen anderen Hund anblökt oder so, weil sie das doof findet, dass da jetzt noch ein anderer Hund lebt. Aber ich finde einfach, also ich ziehe dann einfach gewisse Dinge durch und nehme die halt mit. Und am Anfang läuft das auch nicht so gut vielleicht, aber ich ziehe es halt durch, weil ich es einfach möchte. Und das ist im Übrigen auch eine ganz wichtige Trainingsempfehlung manchmal. Just do it. Einfach machen, 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 dranbleiben. Und das funktioniert bei mir so gut wie immer. Also wenn ich dran denke, wie die ersten Ausritte waren, ich habe ein Pferd auch und es ist mir halt, also es passt so zu meinem Freiheitsgefühl, ne? Viel ausreiten gehen und so. Und dann das war keine 20 Minuten möglich, ohne da nicht angebellt zu werden und da irgendwie einen frustrierten Hund neben mir zu haben. Und das jetzt mache ich Wanderritte mit der kilometerlange, ja. Und das sind halt, also das ist mir total wichtig, dass ich die dabei haben kann. Aber ich glaube, wenn ich sie fragen würde, dann wäre das umgekehrt auch am wichtigsten, dass sie halt so viel wie möglich dabei sein kann. Insofern, glaube ich, ist das eine schöne Lösung für uns beide.
Wie cool, gefällt mir, weil es so ein bisschen den Kreis wieder rund macht, weil du vorhin gerade gesagt hast, dass es sich ein bisschen dahin verschoben hat, ne, dass der Hund immer mehr Begleiter werden soll. Und dann
greift
es jetzt nochmal auf, so auch für dein eigenes Leben.
Ja, aber ich glaube auch, also ich bin ja wirklich auch durchaus mal ohne Hund im Urlaub. Also ich habe, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht so eine Gucke. Ich finde das wichtig, besonders bei meinem Hund, die nämlich dann auch ab und zu denkt, wir wären also verheiratet, wenn wir zu viel Zeit miteinander verbringen, dann wird das alleine sein wieder schlechter und solche Sachen. Also es ist auch echt gut für uns, wenn wir mal, also insbesondere für sie, wenn wir auch mal so ein bisschen getrennte Zeit verbringen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, dass sich einfach das Leben nicht um den Hund drehen darf. Ne? Also das ist leider immer wieder der Fall, aber ich finde das, also ich bin der Überzeugung, dass das der Grund ist für viele Probleme, die es auch im Zusammenleben mit Hund gibt, dass der Hund zu wichtig ist. Und ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich das sage, weil natürlich sind uns unsere Hunde alle wichtig, aber Hunde fühlen manchmal, dass sie zu viel Wichtigkeit haben und das ist auch nicht gut.
Ja, ich fühle es zu 100%. Bei mir ist manchmal so, also ich habe 8 eigene Hunde.
Oh.
Und wenn wir Besuch haben, dann müssen diese Hunde irgendwann mal raus.
Ja.
Und dann mache ich die Tür auf und sage denen so, wir gehen Pipi machen, Freunde. Und dann guckt mich manchmal der Besuch an, der nicht weiß, wie viele Hunde ich habe. Krass, die waren gerade alle hier?
Ja. Ich wollte dich gerade fragen. Also bleiben die alle auf ihrer Liegestelle, wenn jemand kommt oder wenn es klingelt? Hand aufs Herz?
Ja, ist ja nicht ihr Besuch.
Ja.
Okay. Klar. Also außer, ne, also sie dürfen so, also die sind da nicht festgenagelt. Aber meine Hunde wissen, wann sie nicht dran sind. Und das ist mir wichtig.
Ja.
Zum einen, weil ich auch weiß, wann ich in ihrem Leben nicht dran bin. Das ist genauso wichtig. Auch sie kriegen ihre Auszeiten von mir und dürfen das Ding durchziehen, was sie durchziehen.
Ja.
Vorausgesetzt, es schadet keinem anderen.
Ja.
Ja, das ist natürlich immer die Grundprämisse. Aber genauso verlange ich auch von ihnen, dass ich meine Sachen im Rahmen dessen, was möglich ist, machen darf, ohne dass sie die ganze Zeit an erster Stelle stehen. Und deswegen habe ich sie nicht weniger lieb, genau wie du gerade gesagt hast. Aber sie sind nicht immer das Wichtigste.
Ja,
und das finde ich wichtig.
Genau, also es ist auch, glaube ich, ich habe wirklich Menschen erlebt, die versucht haben, das dann zu spielen. Also quasi so zu tun, als ob sie viel ignorieren würden und sehr konsequent das nicht so tun. Aber es ist ja fast wirklich eine geistige Transformation, das für manche zu verändern. Und nochmal, es heißt nicht, dass ich meinen Hund nicht super lieb habe und ich wäre sehr traurig, wenn jetzt was mit der wäre. Aber trotzdem glaube ich, dass es total wichtig und gesund ist, dass eben der Hund nicht an erster Stelle steht. Also das ist einfach, also der Hund weiß das und hat dann unglaublich viel Verantwortung auch auf sich.
Genau, das wäre nämlich das, was ich auch gerade noch sagen wollte. So, ich glaube, dass wir Hunde manchmal mit dem überlasten, was wir ihnen zumuten oder was wir von ihnen verlangen. Und dem können sie nicht gerecht werden. Und dann laufen sie permanent irgendeinem Ideal hinterher. Und das ist auf gar keinen Fall cool für sie.
Voll. Ja, stimme ich auch zu.
Wenn du in 10 Jahren wieder hier sitzt und ich dich dann frage, was hast du in den letzten 10 Jahren erlebt, was sagst du dann?
Also, ich habe dieses Gespräch erst mit einer Freundin gehabt und auf meinem, sage ich mal, auf meinem Vision Board oder so, sind eher tatsächlich in letzter Zeit mehr private Ziele, kleine oder große. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, ehrlich gesagt, weil ich eh immer so beruflich getrieben bin und das macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das einfach schon mehr passiert ist, als ich mir je erträumt hätte. Und das eigentlich auch ein total schönes Gefühl ist, quasi, dass alles nur noch so ein Topping ist, was vielleicht noch passiert. Und ich natürlich auch noch 1000 Ideen habe, die ich gerne umsetzen möchte. Und ich glaube einfach, es ist irgendwie ein total schönes, befriedigendes Gefühl, wenn man irgendwie was in der Welt hinterlassen kann. Und da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich sage jetzt mal, persönliche Ziele habe ich jetzt nicht groß. Ich habe so ein Buchprojekt im Kopf, was ich vielleicht gerne mal realisieren würde in der nächsten Zeit. Aber da ist keine Dringlichkeit dahinter, weil ich ja schon Bücher veröffentlicht habe und irgendwie da auch einen Haken dran habe. Also wie gesagt, der Rest ist irgendwie nur noch so ein Icing on the Cake. Und ich würde mich freuen, wenn ich es ein bisschen schaffe, mehr Balance in meine Freizeit auch zu bekommen, also beruflich und Freizeit, ja.
Langsam wird es wirklich ein bisschen erschreckend. Ich habe von meinem besten Kumpel neulich einen Spruch zugeschickt bekommen. Mhm. Ich habe ihn parallel kurz rausgeholt. Ja. Ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat. Deswegen kann ich leider keinen Namen dazu nennen. Aber ich würde es dir gerne vorlesen, weil es genau das ist, was du gerade gesagt hast.
Okay.
Wenn wir Dinge erreichen, von denen wir früher nicht mal geträumt haben und uns selbst nicht feiern, weil wir längst schon neue Ziele haben, dann hoffe ich, du vergisst trotzdem nicht, wie weit du schon gekommen bist.
Ja.
Und daran musste ich gerade denken, als du das gesagt hast.
Ja, das ist wirklich schön und schön zusammengefasst, weil das ist, glaube ich, wirklich auch ein großes Problem bei mir, dass ich die Erfolge nicht gut feiern kann. Und eigentlich quasi, wenn das so im Rennen ist oder so, dann bin ich schon wieder zu sehr im nächsten Thema. Und das habe ich mir auch vorgenommen, einfach zu verändern, dass ich halt einfach mal den Moment und den Erfolg in dem Moment einfach mehr genießen kann.
Ich habe den letzten Satz eben weggelassen, weil ich dachte, dass es zu privat wird. Mhm. Ich sage es jetzt trotzdem, weil es dann das nochmal runder macht. Der letzte Satz von diesem Ding ist, ich hoffe, du bist stolz auf dich.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde, es ist auch wirklich, ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz irgendwie, der uns so eingeprägt ist, dass man das halt nicht sein darf oder dass das halt unangenehm ist, das zu sagen. Aber das bin ich total. Also das bin ich total aus vielen verschiedenen Gründen. Also ich bin auf mich stolz, ich bin auf mein Team total stolz, ich bin auf viele andere Menschen im Leben stolz. Also insofern, das ist gar nicht so privat. Ich finde, das darf ruhig mehr Öffentlichkeit haben, so solche Aussagen.
Ich bin unsagbar stolz und dankbar, dass du heute hier warst. Das war für mich zu keiner Sekunde selbstverständlich und das meine ich brutal ernst.
Ja, eine Sache habe ich tatsächlich noch. Ich habe gehört von anderen Gästen, dass sie die Möglichkeit haben, Futter zu spenden.
Dann hast du mit den paar gesprochen, bei denen ich dran gedacht habe. Bei den meisten vergesse ich es nämlich.
Ja, ich vergesse das natürlich nicht im Sinne der Hunde und im Sinne des Tierschutzes. Ich bin ja oder darf ja seit einigen Monaten auch Schirmherrin sein für den Verein Pfotenherz Tierschutz mit Verstand e.V. Und wir betreuen da zwei Partnertierheime in Rumänien. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die auch ein bisschen Futter bekommen würden.
Auf jeden Fall. Und keine Ahnung, ob ich das darf, aber ich mache das jetzt einfach, weil ich es schon wieder vergessen habe, gibt es nicht nur eine Palette, sondern für jedes Tierheim eine, dann brauchen die dann nichts aufteilen.
Das ist doch
perfekt.
Und
damit ist mein Fauxpas hoffentlich wieder gut gemacht.
Also bei mir auf jeden Fall und ich glaube, die Hunde sind es dir auch dankbar.
Cool, Conny, vielen Dank, dass du daran gedacht hast. Asche auf mein Haupt. Ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal vergesse. Ich glaube, weil ich jedes Mal so baff bin, dass ich mit den Leuten, mit denen ich hier reden darf, dass ich das dann irgendwie einfach vergesse.
Oh,
ich gelobe Besserung. Ich habe ein ganz kleines Gefühl, glaube ich, von dem bekommen, wer du bist. Und vielen Dank dafür. Das war richtig schön.
Ja, danke schön. Danke vielmals.
Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir für all diese Sachen, die auf deinem Vision Board im privaten Sektor stehen, für die nächsten Jahre alles Gute.
Danke vielmals, das wünsche ich dir auch.
Schönen Abend dir noch. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören.